Ich möchte uns auch alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Morgenstunde und freue mich, dass wir ja hierher kommen durften. Und so wie die Kinder uns auch im Lied gesungen haben, dass wir doch unterwegs sind und wichtig ist, dass wir diesen Kurs beibehalten auf das ewige auch Ziel. Möchte noch ein Gebetsanliegen nachschieben, habe es vergessen weiter zu geben für die Schwester Zimmermann. Wollen wir beten, sie hat hohen Blutdruck, über 200 und ja, empfiehlt sich einfach auch unserer Fürbitte. Ob wir älter sind oder ob wir noch etwas jünger sind und zur Schule noch auch gehen, wir kennen in unserem Leben Momente, wo wir gewisse Prüfungen ablegen müssen. Es ist uns eigentlich im alltäglichen Leben vertraut, ob es in der Schule ist, ob es eine Prüfung ist zum Führerschein. Und so gibt es immer wieder Situationen, wo wir auch geprüft werden. Und dann noch in anderer Gedanken, wir singen in einem Lied, unser Gott eilt immer vorwärts, heißt es, zu erfüllen seinen Plan. Man könnte so den Eindruck gewinnen, dass Gott immer in Eile ist, aber Gott arbeitet auch an seinem Plan, dass er manchmal einfach auch warten lässt. Und das soll der Gedanke für heute Morgen auch sein, die Prüfung des Wartens. Und ja, warum Prüfung des Wartens? Ist es eine schwere Prüfung? Man muss ja bloß eigentlich warten, bis etwas passiert, bis es irgendwie weitergeht. Das kann es doch eigentlich nicht so schwer sein, oder? Eigentlich nicht. Und wir wollen in das Wort Gottes hineingehen und vielleicht selber reflektieren, in welchen Situationen wir schon waren und wie es uns persönlich auch da auch ergangen ist. Ich möchte ein Schriftwort uns vorlesen. Wir können gern unsere Bibel aufschlagen. Und zwar aus 1. Samuel 13. 1. Samuel 13 lesen wir bis zum 15. Vers. Zwar wird hier berichtet, als Saul 2 Jahre Israel regierte, erwählte sich Saul 3000 Mann aus Israel. 2000 waren mit Saul in Michmas. Und auf dem Gebirge von Bethel 1000 mit Jonathan in Gibea Benjamin. Das übrige Volk ließ er gehen, jeden in sein Zelt. Jonathan aber schlug die Wache der Philister, die bei Gibea war, und das kam vor die Philister. Und Saul ließ im ganzen Land die Posaune blasen und sagen, das lasst die Hebräer hören. Und ganz Israel hörte sagen, Saul hat die Wache der Philister geschlagen, und Israel hat sich bei den Philistern verhasst gemacht. Und alles Volk wurde hinter Saul her nach Gilgal zusammengerufen. Da versammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel. 30.000 Wagen, 6.000 Reiter und Volk, so viel wie Sand am Ufer des Meeres, zogen herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von Bet-Aven. Als nun die Männer Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk wurde bedrängt, verkrochen sie sich in die Höhlen, Klüfte, Felsen, Löcher und Gruben. Es gingen auch Hebräer über den Jordan ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und alles Volk hinter ihm war verzagt. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, zerstreute sich das Volk von ihm. Da sagte Saul, bring mir das Brandopfer und die Dankopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, sieh, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sagte, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass das Volk sich von mir weg zerstreute, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, und die Philister waren versammelt in Michmas. Da sagte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe das Angesicht des Herrn nicht angefleht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Samuel sagte zu Saul, du hast töricht gehandelt und das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn der Herr hätte jetzt dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Dem hat der Herr geboten, Fürst über sein Volk zu sein. Denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal nach Gibea Benjamin. Saul aber musterte das Volk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Wenn wir jetzt die gesamte Situation uns noch einmal jetzt vor Augen führen, dann war hier folgender Hintergrund, dass Samuel den Saul eingesetzt hat, und es wird uns in dem 12. Kapitel berichtet, dass er das Richteramt hat ruhen lassen, weil jetzt Saul eben König auch ist. Und nach 2 Jahren hat sich Saul diese 3000 Mann auserwählt. Und dann lesen wir, oder haben wir in dem 3. Vers gelesen, wie sein Sohn Jonathan die Wache der Philister überfällt. So, und das ruft natürlich die Philister auf den Plan, denn zu der damaligen Zeit haben ja die Philister über das Volk Israel in dem Sinne geherrscht und sie auch bedrängt. Und dann lesen wir, dass die Philister, es spricht sich bei ihnen herum, und sie ziehen herauf mit einem ganz, ganz großen Heer. Wir lesen hier 30.000 Wagen, 6.000 Reiter und Volk, so viel wie Sand am Ufer des Meeres. Wir lesen immer wieder in dem Wort Gottes, dass die Bibel uns eine relativ genaue Zahl der Personen auch angibt. In diesem Fall hat Gott es für gut befunden, eine Zahl uns zu sagen, die so groß ist wie das Sand am Meer. Um die eine Seite zu zeigen, eine unzählbare Menge an Philistern, an den Feinden auch Gottes. Saul lässt das Volk Israel zusammenrufen. Und wir wissen jetzt nicht genau, wie viele tatsächlich Personen, Krieger zusammenkamen. Wir haben einen gewissen Hinweis in dem 12. Kapitel, schon zu Beginn des Königstums von Saul hat ein ammonitischer König Jabesch überfallen. Und die Leute von Jabesch schicken zu Saul, und wir lesen hier, dass der Geist des Herrn über ihm kam und er lässt das Volk zusammenrufen. Und es kamen von Israel 300.000 Mann und von Juda 30.000. Ob es hier dann genauso war, steht nicht eindeutig drin, aber wir wollen mal so diese Zahlen ins Auge fassen. Und dann lesen wir, als das Volk jetzt die Philister sah, da wurde ihr Herz verzagt. Und nicht nur das, sondern wir lesen hier eine sehr interessante Auflistung. Als nun die Männer Israel sahen, der sechste Vers, dass sie in Not waren, denn das Volk wurde bedrängt, verkrochen sie sich in die Höhlen, in die Klüfte, Felsen, Löcher und Gruben. Es war den Kriegern, die, wie sagt man, doch schon einiges gesehen haben im Leben, diesen gestandenen Männern, es war nicht einerlei gewesen. Es ging hier tatsächlich um ihr Leben. Und sie verhalten sich so, dass sie wirklich jede erdenkliche Möglichkeit nur suchen, um aus dem Kampf irgendwie zu entfliehen. Die anderen lesen wir dann weiter, dass eine Anzahl der Hebräer wieder zurück über den Jordan ging zu ihren Stämmen, nach Gilead und auch nach Gad. Und in all dieser Situation ist Saul immer noch auf seinem Posten. Er ist noch bei sich. Und wir können uns vorstellen, wenn es, ich sag mal, auch 330.000 der Israeliten waren, so wie bei dem ersten Fall, als es ging, Jabesh zu helfen. Wir lesen hier, das Volk ist verzagt, es verkriecht sich und es läuft auseinander. Und wir können uns vielleicht vorstellen, welche eine Atmosphäre hier geherrscht hat. Eine sehr angespannte Atmosphäre. Da war so diese Ungeduld der Kriegsleute. So die einen, die noch geblieben sind, so wann geht es endlich los, wann können wir etwas tun? Und die anderen werden ungeduldig und verziehen sich. Möglicherweise, das ist ja nicht von heute auf morgen geschehen sozusagen, dass auf einmal die Leute weg waren, so das war ein gewisser Prozess, gewisse Stunden, Tage, die wir jetzt nicht genau beschrieben haben. Möglicherweise haben die Diener Sauls, die Kriegsleute, die da auch im Dienst waren, die Hauptleute, Saul doch das berichtet. Saul, schau mal, die Leute gehen, du musst etwas machen. Und er kommt innerlich unter einen sehr großen Druck, wie man so sagt. Es mag vielleicht auch der Unmut sein, das Afterreden, das Tuscheln der Diener und vielleicht die ganz Ängsten, die um ihn herum waren, die haben mit großem Unverständnis reagiert, dass Saul so zögerlich ist, dass er so zuwartet. Mensch, da müssen wir doch etwas machen, da müssen wir doch irgendwie aktiv werden. Und er wartet immer noch. Und scheinbar in so einer Situation schickt er nach Samuel. Oder Samuel lässt ihm eine Nachricht überbringen, der wird in 7 Tagen kommen, zu einer bestimmten Uhrzeit sogar, steht hier. Und so hat man hier aus dem Zusammenhang den Eindruck, als ob Saul so das Kriegsvolk vertröstet noch. Wartet, wartet doch bitte noch 7 Tage, bis Samuel tatsächlich kommt. Und dann werden wir in den Kampf tatsächlich auch gehen. Und er wartet 7 Tage. Und dann kommt ein Moment, da heißt es in dem 8. Vers, und als Samuel nicht nach Gilgal kam, zerstreute sich das Volk von ihm weg. Wisst ihr, diese 7 Tage, diese Frist, sie ist abgelaufen. Die Leute denken, ja wie Saul? Du, unser Führer, triffst Abmachungen, das funktioniert nicht. Samuel ist nicht da, der Feind uns gegenüber, das ist das absolute Verderben. Und das Volk zerstreut sich. Noch mehr. Und dann kommt eigentlich noch ein Punkt dazu, in dem Gesamtzusammenhang. Das lesen wir dann in dem 19. Vers. Die gesamte Situation zwischen Philister und dem Volk Israel. Und es war aber kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich Schwert und Spieß machen. Und dann in dem 22. Vers: Als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert und kein Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten Waffen. Und ich glaube, wenn wir diesen Gedanken jetzt auch noch einbeziehen, dann können wir uns etwas vielleicht vorstellen, ein gewisses Bild uns auch machen, was die Männer tatsächlich innerlich durchgemacht haben. Wenn sie auch 330.000 Mann waren, so lesen wir hier, da waren nur Saul und Jonathan bewaffnet. Die anderen hatten vielleicht Stöcke, vielleicht irgendwelche Hilfsmittel, aber bei weitem nicht, Kriegsgeräte, um effektiv mit dem Feind zu kämpfen. Und sie kommen eigentlich nur, weil sie in dem Sinne, ja, einerseits Saul unterstützen wollen, der Sache des Herrn auch dienen wollen. Aber sie sind nicht ausgerüstet. Und dann jetzt diese ganze Begleiterscheinungen, die jetzt einhertreten, und das Volk, das zerstreut sich, das flieht. Und jetzt in all dem die Situation Sauls. Er wartet zu, und als Samuel jetzt nicht kommt. 9. Vers, da sagte Saul: Bring mir das Brandopfer und die Dankopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Wir kennen dieses Sprichwort: Steter Tropfen höhlt den Stein. Und so mag es vielleicht Saul auch gegangen sein. So eine Situation, eine Nachricht zur anderen, und der hält es einfach nicht aus. Und er sagt: So, was soll ich sonst machen? Und er greift zu einem Mittel, das ihm erlaubt war. Nein, das war ihm nicht erlaubt. Brandopfer und Dankopfer durfte er nicht bringen. Absolut, absolut verboten. Aber er sagt hier in dem 12. Vers, als er von Samuel dann zur Rede gestellt wird, dann sagt er: Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Saul geht hier einen Kompromiss ein. Er weiß ganz genau, wie er handeln muss, aber wenn wir die gesamte Situation betrachten, dann müssen wir sagen, das war schon eine ganz, ganz große Nummer gewesen. Eine ganz, ganz große Herausforderung. Und was können wir eigentlich als Fazit aus dieser Geschichte ziehen? Gott hat eine Prüfung Saul gegeben und hat gesagt: Warten. Und Saul hat diese Prüfung nicht bestanden. Und wisst ihr, es ist öfter so in unserem Leben, es kommt nicht darauf an, in dem Sinne, versteht mich richtig, mit welcher Note wir genau bestehen, die Prüfung, sondern es kommt darauf an, haben wir die Prüfung bestanden oder nicht. Es gilt ein Entweder-Oder. Und dazwischen gibt es nichts. Und genau so eine Situation finden wir es hier vor. Entweder bist du gehorsam dem Wort Gottes oder du bist ungehorsam. Und dazwischen gibt es keine Schattierungen. Und Gott wird niemals Kompromisse eingehen, dass er irgendwie sagt: Naja, du warst zwar ungehorsam, aber wenn ich wirklich die Sache überlege, also die Situation, die war schon, muss ich sagen, sehr schwer für dich gewesen. So, wenn du auch ungehorsam warst, so, das wird schon gut sein. Du kannst sozusagen weiter das Volk führen und du wirst sozusagen auch in den Himmel eingehen. Gottes Wort sagt, in dem zweiten Fall, wo sich Saul auch gegen Gott vergangen hat, dass Ungehorsam Zauberei Sünde ist. Und wir schauen jetzt hier an diesen zwei Fällen von Samuel, wo er eine Prüfung bekommen hat zu warten. Und er war ungehorsam. Und Gott sagt dann in dem 14. Vers, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Sein Königtum wird nicht bestehen. Dann die zweite Situation, die wir letzten Sonntag kurz betrachtet auch haben, als er mit Amalek kämpfen musste und sie komplett ausrotten. Hier wiederum. Ein Auftrag erfüllt, aber nicht ganz erfüllt. Wieder ungehorsam. Und hier oder dort in dem zweiten Fall geht es nicht nur, dass das Königreich von ihm genommen wird, sondern der Herr verwirft ihn. Also praktisch noch einen Schritt weiter. Wir haben in dem Einleitungswort gelesen, Hebräer 10, Vers 38. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Und Geschwister, dieser Gedanke, dass Warten eine Prüfung sein kann, können wir, denke ich, aus dem Gesamtzusammenhang sehr gut entnehmen. Also Menschen, die einen guten Anfang gemacht haben, die im Dienste des Herrn stehen, in der Nachfolge stehen, auf einem schmalen Lebensweg gehen, sie können sozusagen auch abweichen. Und Gott sagt, auch wenn du einen guten Anfang gemacht hast, wenn du aber zurückweichst, wird meine Seele kein Wohlgefallen an dir haben. Ein sehr ernster Gedanke, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ja Moment mal, wir leben doch in der Zeit der Gnade. Ist es nicht so, dass Gott gnädig, barmherzig und gütig ist? Ja, Gott ist es. Und wisst ihr, Gott hat Saul noch viele Jahre gewähren lassen. Er war König, er hat einiges gemacht, aber Gott hat sich von ihm zurückgezogen. Das heißt, wenn wir die Prüfung des Wartens, und darauf möchte ich mich jetzt heute Morgen ja fokussieren, wenn wir die Prüfung des Wartens nicht bestehen, dann werden Folgen eintreten. Ob sie sofort eintreten oder mit einer Verzögerung, aber es wird Folgen haben. Wenn wir insgesamt jetzt die Geschichte noch weiter betrachten, und dann ins 14. Kapitel gehen, war eigentlich die Sorge Sauls berechtigt? Mit Sicherheit, menschlich gesehen, war sie berechtigt. Ich denke, jeder von uns kann es gut nachvollziehen. Aber schaut mal, wie Gott eigentlich wirkt in dem 14. Kapitel. Da ist es so, dass Jonathan die Wache der Philister wieder überfällt und schlägt mit seinem Knappen, mit seinem Schildträger, schlägt er 20 Philister und er bittet Gott um ein Zeichen und Gott bestätigt ihn. Und dann lesen wir in dem 14. Kapitel, 15. Vers. Und es entstand ein Schrecken im Lager auf dem Feld und im ganzen Volk. Die Wache und die streifenden Rotten erschraken auch und das Land erbebte, denn es war ein Gottesschrecken über die Philister gekommen. Und dann lesen wir, wie Israel einen wunderbaren Sieg errängt, weil Gott eingreift und Jonathan diese Lektion irgendwie beherzigt hat, dass er zu seinem Schildträger sagt, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und diese Lektion hat Saul irgendwie noch nicht begriffen. Und darum können wir eigentlich beide Seiten betrachten. Wir können diese menschliche Seite, die Gesamtsituation vollkommen eigentlich erfassen als Menschen oder vielleicht zum Teil erfassen. Ich glaube, wenn man persönlich drin steckt, dann ist es noch viel, viel herausfordernder. Und auf der anderen Seite, dass es für Gott ein kleines ist, durch wenig oder viel zu helfen. Er muss nur ein Schrecken über die Menschen schicken und der Sieg ist seines Volkes. Und ich möchte eine Behauptung aufstellen, dass das Warten, glaube ich, eins der schwierigsten Prüfungsfächer im geistlichen Leben ist. Insofern, dass wir tatsächlich so warten, bis Gott uns wieder Anweisung gibt. Sehr oft stellt sich hier in diesem Zusammenhang auch die Frage der Schuld. Ja, Moment mal. Okay, ich habe jetzt nicht vielleicht zu Ende gewartet, aber ich habe doch gewartet. Moment mal, wer ist denn eigentlich schuld, dass er so weit gekommen ist? Und ich denke, die Antwort liegt auf der Hand. Da heißt es doch in dem 8. Vers. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, hat Saul so und so reagiert. Also eindeutig ist doch Samuel an der Sache schuld. Schaut mal, es wird immer wieder so in unserem Leben passieren, dass Gott Menschen in unser Leben schickt, die für uns zu Prüfungssteinen, zu Prüfungsfächern, wie auch immer werden. Und wir neigen dazu, dann diesen Menschen die Schuld zu geben. Und ich meine, einerseits ist es auch so, wenn natürlich wir einem Menschen Anlass zur Sünde geben, der eine wird geprüft, der andere verhält sich aber nicht biblisch, dann muss sich natürlich die Person auch vor Gott verantworten. Auch das ist so. Und doch ist es, wir werden geprüft auf unsere Geduld. Es mögen dann Zweifel aufkommen, die Furcht vor Menschen wie bei Saul. Da kommt das fehlende Gottvertrauen heraus und dann als Folge tatsächlich der Ungehorsam. Das waren dann die Folgen auch dieser Prüfung gewesen. Wenn wir jetzt ins praktische Leben, auf uns wieder zu sprechen kommen. Wir haben immer wieder Situationen, wo wir warten müssen. Wir kennen Situationen, die uns sehr vertraut sind, wo wir in gewisser Weise die Länge des Zeitraums irgendwie überblicken können. Wir warten zum Beispiel jetzt im Winter, warten wir auf den Frühling. Wir wissen nicht ganz genau, wann er kommt, aber unsere Erfahrungswerte sagen, ja, es vergehen einige Wochen, Monate, Tage, je nachdem, und dann kommt der Frühling. Es ist einfach so. Wenn ein Jugendlicher so den Führerschein machen möchte, dann, je nachdem wie alt er ist, kann er das auch irgendwie abschätzen. Er sagt, Mensch, wenn ich, also frühestens mit 17, dann muss es einfach, ne? Aber bis dorthin muss ich einfach warten. Wenn eine Frau schwanger wird, wissen wir auch, Gott hat bestimmte Gesetze, wo wir die Dauer des Wartens irgendwie abschätzen können. Aber es gibt andere Situationen, wo uns auch die Bibel übrigens lehrt, wo wir das Warten nicht abschätzen können. Da gibt Gott dem Abraham eine Verheißung, dass ein Sohn ihm geboren wird. Das sind nicht 9 Monate vergangen, sondern es hat viel, viel länger gedauert. Die Verheißung war da, aber Abraham musste warten. Wir denken an Josef, der im Gefängnis war. Als er so viel Hoffnung hatte auf Befreiung, aber derjenige, der den Weinschenk ja eingeschenkt hat dem König, der hat vergessen von ihm. Und so musste er warten, warten und warten, einfach mit dem ungewissen Ausgang. Komme ich überhaupt aus dem Gefängnis raus? Wir denken an David, eine ganz besondere Geschichte. Gott zieht sich von Saul zurück und Samuel salbt den David. Und obwohl David der Gesalbte ist, er weiß es, die Familie, einige Leute wissen es, legt er an Saul seine Hand nicht, bis tatsächlich die Zeit erfüllt ist. Eine ganz besondere Geschichte. Das heißt, er handelt hier nicht in menschlicher Art und Weise. Und so können wir eigentlich sehr eindeutig und klar sagen, Das Warten an sich, das ist so ein Werkzeug, wie Gott an unseren Seelen arbeitet. Das Warten, das gehört in gewisser Weise zu dem Plan Gottes, wie er uns seinem Ebenbilde ähnlicher machen möchte. Und jetzt denken wir wieder mehr so ganz, ganz praktisch. Das Warten, das widerstrebt uns irgendwie innerlich. Und besonders, ich sage mal, unserem heutigen, so möchte ich sagen, modernen Menschen. Wir werden irgendwie so in eine Erwartungshaltung gebracht, und das, muss ich sagen, wundert mich immer wieder, wenn wir die Logistik betrachten. Wir bestellen heute zum Beispiel eine Sache übers Internet und kratzen uns fast an dem Hinterkopf, wie das Ganze schon morgen bei uns da ist. Es dauert 1-2 Tage und es ist schon bei uns. Also, wisst ihr, es ist eine Meisterleistung, das so hinzukriegen. Das muss alles schneller. Wenn wir etwas haben wollen, dann muss es sofort. Ja? Und das ist die Erwartungshaltung, die wir haben. Wenn ich etwas möchte, zack, ich kriege das. Und wenn irgendwas in den Weg kommt, dann sagt es ja, wo ist das Problem? Du musst halt das Problem lösen, du musst irgendwie die Ärmel hochkrempeln, nach einer Lösung suchen, aber das muss vorwärts gehen. So dieses Warten, in sich gehen, das bekommt uns überhaupt nicht. Und doch merken wir, das ist der Plan Gottes, mit uns Menschen uns wichtige Lektionen beizubringen. Die Frage ist, es wird besonders herausfordernd für uns, muss ich so sagen, wenn wir einerseits an unser persönliches Leben denken und wenn wir jetzt so mal wegdenken, so die alltäglichen Dinge. Ich meine, es fällt uns schon sehr schwer manchmal, ja, auf gewisse Sachen zu warten, auch im alltäglichen Leben. So, ich kann mich ganz gut an eine Sache erinnern. So, ich habe meine Frau angefragt, so, und ich musste 3 Wochen warten auf die Antwort. Also, das war eine Zumutung, das muss ich euch wirklich sagen. 3 lange Wochen zu warten auf eine Antwort. War das ihr nicht klar gewesen, nicht früher klar gewesen? Ich habe mich dann zurückerinnert, wie lange habe ich gebraucht, um hier den Weg zu erkennen. Und wir erwarten sehr oft, dass eigentlich die andere Person relativ schnell eine Entscheidung treffen muss. Ja? Und das muss ja irgendwie immer nach unserem Plan gehen. Ich denke an die Situation so mehr persönlicher Art. Wenn unsere jungen Menschen, und da denke ich besonders auch an die Mädchen, älter werden und der gewünschte Prinz, der kommt nicht. So, und die Zeit geht. Also dieses Warten, das ist fast zum Greifen nah. So, das sind diese persönliche Situationen, wo wir immer wieder kommen. Und das sind für manche absolute Grenzsituationen. So, wenn wir die Folgen überlegen, Mensch, soll ich wirklich alleine bleiben? Was soll ich machen? Wie soll es weitergehen? Das sind grundsätzliche, starke Sorgen, die uns dann auf dem Herzen liegen. Und dann gibt es, wenn wir noch auf die geistliche Dimensionen zurückblicken, wo Gott uns manchmal auch als ganze Gemeinde warten lässt, in eine gewisse Situation hineinbringt. Und da möchte ich uns nur erinnern auf die Situation vor 11, 12, 10 Jahren. Und wohl uns, wenn wir hier nicht menschlich eingreifen. Und ich möchte auf den nächsten Punkt eigentlich kommen. Wie soll eigentlich die Wartezeit ausgefüllt werden? Und da gibt uns Gottes Wort eine wunderbare Anleitung. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Das ist die Verheißung des Heiligen Geistes, was der Herr Jesus den Jüngern schon versprochen hat. Und jetzt beim Verabschieden gibt er noch ganz genaue Anweisungen. Und er sagt hier in dem 4. Vers: Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Das heißt, Anweisung, nach Jerusalem zu gehen und zu warten. Und dann lesen wir in dem 13. Vers: Und als sie in die Stadt hineinkamen, stiegen sie ins Obergemach hinauf, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und was haben sie gemacht? Was haben sie gemacht? 14. Vers: Sie alle blieben einmütig beieinander mit Beten und Fürbitte. Situation des Wartens sind dazu da, dass wir persönlich stille werden. Dass wir stille werden und dann die Zeit nicht einfach so aus dem Menschlichen heraus empfinden, Mensch, das ist verlorene Zeit, das ist vertrödelte Zeit. Nein, Gottes Wort leitet uns hier an, wenn du in der Wartestellung bist, dann hilft nur noch eins, ins Gebet zu gehen. Das ist das einzige Mittel, um in dieser Situation vor menschlichem Eingreifen, vor irgendwelchen Fehlhandlungen bewahrt auch zu werden. Und wisst ihr, wenn Gott tatsächlich die Handbremse, wenn ich so bildlich sprechen darf, zieht und uns den Wind aus den Segeln nimmt, dass wir dann tatsächlich als erstes stille werden. Stille werden vor Gott, die Situation überschlagen, analysieren und dann die Lage auch im Gebet mit dem Herrn besprechen. Und ganz wichtig hier, dann sich in den Willen Gottes auch ergeben. Und dann, wenn wir eben ruhig, wenn wir still geworden sind, dann können wir eben auch die Stimme wieder vernehmen, die Gott uns sagt, weil es muss ja vorwärts gehen. Wir werden ja nicht immer in dieser Wartestellung ja bleiben. Aber wisst ihr, wenn wir aufgewühlt sind, dann werden wir diesen Befehl des Herrn nicht vernehmen können, dass man jetzt links oder rechts vorwärts gehen muss. Und das ist hier so diese Gefahr. Wir wissen, dass Gott niemals zu spät kommt. Gott kommt immer rechtzeitig. Aber diese Situation, diese Prüfung des Wartens, sie ist schon sehr, sehr herausfordernd. Und wenn Gott uns die Lektion des Wartens beibringen möchte, dann lernen wir erstens die gesamte Situation im Gebet zu begleiten. Wir lernen uns, dem Willen Gottes sich ergeben und auf keinen Fall irgendwie voreilig, menschlich zu handeln. Und auf keinen Fall, wie Saul es getan hat, hier sozusagen Kompromisse eingehen. Ja, er sagt dem Samuel, ja, so, die Philister stehen ja da und so, ich wollte noch dem Herrn opfern, so nach dem Motto, dass Gott mit mir auch ist, wenn ich in den Kampf ziehe. Das ist ein Kompromiss. Man begeht eine Sünde und hofft, dass dann Gott immer noch mit einem ist. Und hier ist so diese Lektion, keine Abkürzungen im Leben vorzunehmen, keine Kompromisse auch eingehen. Das Warten lehrt uns auch Gehorsam. Schlichten Gehorsam auf das Wort Gottes, auf die Stimme des Herrn. Und das Warten lehrt uns auch Geduld. Geduld in so einer sehr herausfordernden Situation nicht menschlich zu handeln, sondern wirklich in Geduld ruhig zu bleiben. Und ich habe ein Zitat gelesen: Geduld, was ist eigentlich Geduld? Geduld ist nicht die Fähigkeit zu warten, sondern die Fähigkeit beim Warten gut gelaunt zu bleiben. Und dieses Zitat, das hat mich sehr, sehr getroffen. Das ist nur ein Thema für sich eigentlich. Aber ich möchte das sagen, Die Zeit des Wartens möchte Gott uns etwas lehren. Und wenn wir besonders jetzt an die Geduld kommen, so, wir können widerstrebend warten, innerlich aufgewühlt sein. Oder, wie Gottes Wort uns jetzt lehrt, ins Gebet zu gehen, stille zu werden. Und dann vor allem, wenn wir wissen, wir sind in der Sackgasse, es geht für uns irgendwie nicht weiter, anderen Menschen in dieser Situation so begegnen, dass wir nicht so mürrisch sind, sondern wirklich ja, noch gut gelaunt sind. Ich glaube, da ist so eine Tiefe drin, die wir aus menschlicher Art, glaube ich, nicht erreichen werden. Da brauchen wir absolut, absolut die Gnade Gottes. Und wisst ihr, dieser letzte Gedanke aus Hebräer 10, Vers 39, was wir in dem Einleitungswort auch gelesen haben, Hebräer 10, dass Gott einerseits kein Gefallen hat an demjenigen, der zurückweicht, und dann der 39. Vers, wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Und Geschwister, wollen wir nicht zu diesen gehören? Doch, wir wollen doch. Aber wisst ihr, Gott möge uns die Gnade, die Kraft geben, nicht nur 7 Tage zu warten wie Saul, nicht nur einen guten Anfang zu machen, sondern tatsächlich bis zum Ende zu warten. Das ist hier die Lektion. Weil ich glaube, grundsätzlich haben wir tatsächlich den Willen oder das Verlangen, Gott zu dienen. Und hier so diese besondere Lektion, die uns hier im Warten gelehrt wird, dass nicht sozusagen ein Teil des Wartens belohnt wird, sondern wir haben die Prüfung bestanden oder wir haben sie nicht bestanden. Und Gott möge uns hier, ja, die nötige Kraft und Gnade geben. Amen.